Wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Egbert, für die, die mich nicht kennen. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierhin im Radio einen Beitrag zum Thema fröhlicher und entspannter Umgang mit Weihnachten gehört. Unser Soundcheck war jetzt eben vor dem Gottesdienst nicht unbedingt ein Spiegelbild dieser inneren Entspanntheit. Ich fühle es immer noch. genau. Aber wir sind hier und wir wollen uns angucken, was Gott uns so zu sagen hat. Was ich so schön spannend fand an dieser ganzen Geschichte war, nein, ich fand es nicht spannend, ich fand es traurig, dass eine Professorin, ich weiß nicht, für was sie Professorin war, ich habe sie Professorin für Weihnachtsfreude genannt, die hat dann Tipps gegeben, wie man die Weihnachtstage entspannt überstehen kann und sich danach auch noch gut fühlt und im besten Falle auch vorher. Und ich habe gedacht, meine Güte, das wird es nötig haben, ja. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gibt's noch neben dem, was die da an dem einen oder anderen guten praktischen Tipp gegeben hat, vielleicht noch was anderes, was uns die Weihnachtszeit auch richtig sinnvoll machen kann. Und da ja, möchte ich ein paar Gedanken mit reingeben. Wie sieht denn Advent aus menschlicher Sicht aus oder Weihnachten? Was verbinden Menschen heute in unserer Zeit? Was verbindet unsere Gesellschaft mit Weihnachten? Und da stelle ich gar nicht so die Frage nach der christlichen Definition, sondern wie erleben wir Weihnachten in unserer Gesellschaft? Und Weihnachten in unserer Gesellschaft verbindet sich mit einer starken Sehnsucht und Hoffnung auf eine schöne Zeit. Punkt. Wie auch immer man die gestaltet. Ja, Hoffnung auf eine schöne Zeit. Und da habe ich mir gedacht, okay, wovon träumt Gott denn? Ja, was hält er denn für eine schöne Zeit? Was hat er auf dem Herzen? Wovon träumt Gott? Und da kommt uns der Bibelvers im Jesaja, im Buch Jesaja entgegen. Das ist so ein ganz alter Typ. Wer den nicht kennt, der ist schon lange tot. Circa 2700 Jahre ist der schon nicht mehr da. Und der hat eine Menge mit Gott erlebt und hat das aufgeschrieben, was Gott ihm so aufs Herz gelegt hat. Und das findet man dann in dem Buch Jesaja. Deswegen heißt das Buch so. Und da steht im 9. Kapitel ab 1. Vers Folgendes. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns mit dem heute Morgen beschenkst und uns da mehr reinblicken lässt, was wir hier in diesem Text finden. Ja, nimm du uns an die Hand durch deinen Heiligen Geist und schreib uns das auf die Herzen, was du denkst. Amen. Gott hat einen Traum und dieser Traum heißt Befreiung. Dieser Traum heißt Erlösung. Ja. Und da wollen wir uns mal drei Aspekte in diesem Text angucken. Der erste Aspekt ist, Gott schenkt Befreiung. Ja, Gott schenkt Befreiung. Eine Perspektive, die wir in unserem Alltag vielleicht nicht immer haben. Und da fällt mir eine Situation ein, die ich schon des Öfteren mal gehabt habe, wo irgendwie so deutlich wird, dass das, was man sieht, manchmal eine lähmende Kraft auslösen kann. Ja. Wohnungsbesichtigung. Also ich bin jetzt schon länger nicht mehr umgezogen, glücklicherweise. Die Abstände wurden mit zunehmendem Alter auch glücklicherweise größer. Aber ich kann mich an die ein oder andere Wohnungsbesichtigung erinnern, von mir selber oder von meinen Kids, wo ich dachte, wer will hier einziehen? Ja, da brauchtest du, also das war nicht schön, was man dann manchmal bei Wohnungsbesichtigungen sieht. Ja, das je nachdem, wie der Vormieter da drin so agiert hat oder wie lange die vielleicht leer stand oder das Tollste war der Umzug vor einem Jahr von meinem Sohn und seiner Frau. Wir hatten die Sachen aus Magdeburg abgeholt, ein LKW voll und noch ein Wagen voll, fuhren vor das Haus, wo sie denn einziehen sollten und ihre Möbel schon mal lassen sollten und stellten fest, das Haus wird noch umgebaut. Es sollte aber fertig sein. So, das kann eine gewisse lähmende Kraft auslösen, so eine Ansicht, ja, weil man da nicht weiß, okay, was machen wir denn jetzt? Wo wohnen wir denn dann? Es hatte noch also einige praktische Konsequenzen. Die sind dann da auch nicht eingezogen. Ich kürze die Geschichte ab. Wie ist es? Sehe ich nur den Ist-Zustand, wie es ist, wenn ich mir eine Wohnung angucke, oder habe ich die Fantasie, mir vorzustellen, wie es aussehen könnte? Ich meine, als damals hier Oma Wiese mit der damaligen Crew hier in dieses Gebäude reingekommen ist, und das sah nicht so aus wie heute, da fing Oma Wiese an zu tanzen. Nicht, weil es so schön war. Aber das war so schlimm war jetzt auch nicht. Sondern, weil sie etwas in ihrem Herzen gesehen hat, was sichtbar noch gar nicht da war. Ja? Deswegen fing sie an zu tanzen. Die hat sich nicht leben lassen von der Kraft des Offensichtlichen. Oder ein anderes Beispiel. Nee, das lasse ich jetzt mal weg, das Beispiel. Ja, Fakt ist, wir werden manchmal echt von dem gefangen genommen, was wir sehen, was da ist, was wir vorfinden. Und die Frage ist, können wir uns vorstellen, wie es anders aussehen könnte? Und genau das passiert hier in diesem Text. Die Situation damals, die die Israeliten erlebt haben, war, sie waren nicht Herr im eigenen Land, nicht Herr im eigenen Haus, sondern wurden beherrscht von einem fremden Volk auf eine Art und Weise, die ihnen nicht gefallen hat. Und das spiegelt sich in diesem Text wieder. Und dann bleibt Gott aber nicht damit stehen, sondern Gott hat einen Traum und diesen Traum lässt er weitersagen, weil er möchte, dass sein Volk mitträumt, weil er möchte, dass seine Kinder und nicht er alleine da im Himmel rumträumt, sondern dass er zusammen mit seinen Kindern, von etwas träumt, was kommen wird und wozu Gott in der Lage ist, es in die Tat umzusetzen. Ja? Und letzten Endes geht es hier nicht nur um die Geschichte von Israel, sondern es geht um das Reich Gottes. Viele Verheißungen, Prophetien, die wir im Alten Testament finden, finden ihre eigentliche Erfüllung erst im Reich Gottes, wozu wir dann auch gehören. Ja, und zwar deswegen, weil Jesus dafür alles gegeben hat. Und ich möchte es hier mal nur mal ganz kurz drauf eingehen. Hier ist die Rede, ich lese das nochmal vor. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte, sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Also da war Unterdrückung da. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Bilder, die etwas von Gewalt mit drin haben. Das nächste genauso. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Das Bild, das Gott hier durch den Propheten malt, ist, ich nehme mal an, ein durchaus realistisches, aber es hat etwas damit zu tun, dass Menschen Gewalt erleben, dass Menschen Unterdrückung erleben, dass Menschen eben nicht Freiheit erleben. Ja? Und in dem Zusammenhang kommt dann dieses Bild von dem rein, was Gott sich vorstellt. Und das, was hier an Bild beschrieben wird, können wir übertragen auf unsere heutige Situation. Menschen erleben in ihrem Innern oft eine gewisse Unfreiheit, manchmal eine starke Unfreiheit, manchmal ist es auch eine gesellschaftliche Unfreiheit. Aber an der Stelle bleibe ich auch mal so bei dieser innerlichen, geistlichen, seelischen Unfreiheit. Und Gott hat einen Traum. Und diese Unfreiheit entsteht durch Geschichten, die wir erlebt haben in unserem Leben. Diese Unfreiheit in unserem Herzen entsteht dadurch, dass wir manchmal Wege gehen, die nichts mit Gott zu tun haben und an seinem Herzen vorbeigehen. Es hat auch was mit Sünde zu tun. Und Gott bleibt dabei nicht stehen, sondern Gott hat einen Traum. Gott möchte, dass dieser Traum Wirklichkeit wird und er malt ein Bild davon. Ja. Er will diese Gewalt, diese Macht der Sünde zerbrechen. Das kündigt er hier an. Wie er das machen wird, kommt dann ein paar Verse später. Aber er sagt, das muss nicht so sein. So wie es ist, ist es nicht das Ende der Geschichte. Egal, wo Menschen in ihrem Leben da auch irgendwie Unfreiheit oder unerfüllte Sehnsüchte erleben, das muss nicht das Ende der Geschichte sein. Gott hat einen Traum. Und er sagt das in einer Situation, wo dieser Traum noch nicht sichtbar ist oder wo die Verwirklichung dieses Traumes noch nicht sichtbar ist. Es ist einfach erstmal nur eine Ankündigung. Ein fetter Traum. Ja. Und manchmal würden wir als Menschen sagen, ey, mach es mal nicht zu fett, mach es mal nicht zu groß, ja, weil wenn die Vision so groß ist oder der Traum so groß ist und die Wirklichkeit aber so ist, dann ist das relativ leicht, dazwischen echt in Spannung zu geraten. Aber Gott scheut sich nicht, hier einen großen Traum in die Welt zu setzen, weil es sein Traum ist und weil er weiß, dass er Gott ist und weil er weiß, dass er diesen Traum verwirklichen kann. Er ist derjenige, der Menschen von der Macht der Sünde, von der Macht der Finsternis befreien kann. Er ist derjenige, der dafür sorgen kann, dass die Finsternis das Licht nicht auslöschen kann. Er ist derjenige. Er hat die Kraft. Und deswegen glaubt Gott an seinen Traum. Ob wir daran glauben oder nicht, ist erstmal eine zweite Frage. Aber Gott glaubt an seinen Traum. Und die Frage ist, sind wir offen für diesen Traum, den Gott hat? Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwelche selbst gebastelten, spinnerten Träume entwickeln. Es wird völlig ausreichen, wenn wir uns auf Gottes Träume einlassen und die auf unser Leben anwenden. Das sind im Übrigen die sichersten Träume. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Helmut Schmidt war selber einer, der im richtig verstandenen Sinne starke Visionen hatte, aber er meinte damit was ganz Bestimmtes. Aber Fakt ist, hier geht es nicht um irgendetwas Spinnertes, sondern die Frage ist, sind wir bereit, uns auf den sichersten Traum der Welt einzulassen, den Traum, den Gott sich selber ausgedacht hat. Und vielleicht siehst du dich da selbst als Opfer von Umständen, vielleicht manchmal auch gefangen in einer Situation, in Verhaltensweisen, in Gefühlen, aus denen du selber nicht rauskommst. Woher weiß ich, dass es sowas gibt? Ich habe es mal gelesen. Nein, ja, habe ich auch. Ich kenne das selber. Ja. Und die Frage ist, hältst du das für das Ende der Geschichte? Ja. Oder wenn du dein Leben mit dem vergleichst, was du auch in der Bibel liest, du wirst immer einen Unterschied feststellen. Du wirst niemals einen Strich drunter machen, super, du bist ein toller Kerl. Ja? Das ist aber auch nicht der Sinn der Bibel, uns da in Frust reinzubringen, sondern der Sinn der Bibel ist, uns Gottes Traum deutlich zu machen, den Traum, den er hat. Ja? Und da ist die Frage, bleibe ich bei dem stehen, was ich habe, oder bin ich bereit, mich auf Gottes Traum einzulassen, auf seine Erlösung, die er schenken will? Und um es ganz praktisch zu machen, können wir da ganz praktische Situationen oder ganz konkrete Situationen aus unserem Leben nehmen und mal überlegen, wie sähe es denn aus, wenn Gott seinen Traum in meiner Situation verwirklicht? Wie sähe vielleicht unser Hauskreis aus, wenn Gott da noch mehr seinen Traum drin verwirklicht? Wie sähe unsere Gemeinde aus, wenn Gott da noch mehr seinen Traum drin verwirklicht? Wir leben da schon drin. Gott ist dabei, seinen Traum zu verwirklichen, aber Gott ist nicht am Ende. Ja, wie sähe es aus? Ich möchte uns einladen, immer wieder mit dem Träumen zu beginnen. Die Art und Weise, wie Gott dann seine Träume umsetzt, ist etwas speziell. Ich weiß nicht, wie ihr das so selber wahrnehmt. Wir Menschen haben seltsame Neigungen. Und diese Neigungen passen nicht unbedingt immer zu dem, wie Gott so vorgeht. Eine Neigung, die wir haben, ist zum Beispiel, dass wir es selber im Griff haben möchten. Wir möchten verstanden haben, zumindest wir Deutsche, aber auch viele andere. Also wir wollen es irgendwie selbst beeinflussen. Ja, wir wollen selber am Ruder sitzen und die Spielregeln eigentlich doch selbst bestimmen. Und ich will einfach nur mal zwei gesellschaftliche, politische Beobachtungen damit ins Spiel führen, die uns deutlich machen, dass das meistens nicht funktioniert. Es gibt zum Beispiel christliche Gruppen, Bewegungen, die auch manche guten Sachen vertreten, ja, die aber die Strategie haben und das, die Vorgehensweise haben, dass sie über politische Institutionen versuchen, diese Gedanken zu verwirklichen. Ich bin absolut dafür, dass Christen in die Politik gehen. Bin ich absolut dafür. Weil es wichtig ist, auch gute, wertorientierte Politik zu betreiben. Haben wir viel zu wenig von. Aber Gottes Reich durch Politik zu verwirklichen, habe ich noch nirgendwo richtig funktionieren sehen. Gottes Reich ist immer etwas, was mit Menschen und mit Herzen zu tun hat, nicht mit Systemen und Gesetzen. Und letzten Endes, so dumm das klingt, die größte Ausbreitung des Reiches Gottes hat die Christenheit immer da erlebt, wo das Regime oder die Herrschenden am unchristlichsten waren. Kann man in die Geschichte reingucken. Das heißt nicht, dass wir jetzt für noch schlechtere Politik beten müssen, damit die Christenheit in Deutschland wieder aufwacht. Definitiv nicht, steht in der Bibel auch anders. Wir sollen unsere politischen Leiter segnen. Wir müssen aber nicht in allem mit ihnen übereinstimmen. Fakt ist, was ich sagen will, christlichen Glauben durch politische Macht umzusetzen, das gibt es wirklich. Da gibt es einige Bewegungen rund um die Welt. In unserer Umgebung weniger, aber gibt es woanders. Das ist nicht Gottes Art. Ein anderes Beispiel, was mir auch immer einfällt, ist der Kommunismus. In dem Kommunismus steht ja, jetzt vermutet ihr wahrscheinlich gleich, dass ich Linkswähler bin. Ich bin gar kein irgendein Wähler, ja. Aber in dem Kommunismus steckt eine durchaus christliche Idee drin, nämlich miteinander zu teilen, ja. Und nicht alles, was der Marx aufgeschrieben hat, war Nonsens. Aber das, was im Kommunismus passiert ist, war nicht das, wovon die geträumt haben. Die haben einen großen Traum gehabt. Aber das, was dann letzten Endes realisiert worden ist, war etwas komplett anderes. Es war Machtpolitik im Feinsten, es war Unterdrückung vom Feinsten. Das Ganze kann man auch in anderen politischen Systemen haben. Ich will nur sagen, wie erleben wir Befreiung? Ja? Diese christlich geprägten politischen Bewegungen, die träumen von Befreiung. Der Kommunismus hat von Befreiung geträumt und viele andere politische Bewegungen. Sie haben Ideale, ja, sie träumen von einer besseren Welt. Ich habe noch kein System gesehen, das dieses Versprechen halten kann. Und warum? Weil das keine Systeme machen, sondern weil es mit etwas viel Tieferem zu tun hat, nämlich mit unserem Herzen und mit der Frage, ob wir dann letzten Endes auch Gott wirklich mit drin haben. Und Gott träumt von Befreiung. Er hat einen großen Traum an der Stelle. Aber seine Befreiungsmethode ist anders. Ich habe das gerade schon gelesen. Hier ist die Rede von Peitsche, Soldatenstiefel und Blutvergießen. Das ist die Art und Weise, wie Menschen versuchen, Dinge umzusetzen. Manipulation, Druck, Kontrolle, solche Geschichten, Zwang, ja. Das ist die Art und Weise, wie Menschen normalerweise vorgehen, sowohl im Kleinen wie auch im ganz Großen. Ja? Aber genau das ist das, wo Gott uns rausführen will, als seine Kinder, als seine Menschen. Seine Art und Weise ist letzten Endes ganz anders. Wir lesen in Vers 5, ein Kind ist uns geboren. Damit fängt seine Erlösung, seine Befreiungsaktion an. Ein Kind ist uns geboren. Sag mal, könnte man die ganze Sache nicht mit einem Big Bang starten und die Sache ein bisschen abkürzen und einfach mal ein bisschen Gas geben? Nein, er verheißt, ein Kind ist uns geboren. Ja? Das ist die Art und Weise, wie Gott seine Errettungs- und Befreiungsaktion in Gang setzt. Völlig anders, als wir das anfangen würden. Völlig anders. Und dann wird dieses Kind beschrieben, wie es sein wird, was sein Charakter ist. Da ist dann die Rede von, na, wo stehst du? Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Es wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Ja, ein Herrscher, der so ist. Aber das ist die Art und Weise, wie Gott regiert, durch Weisheit, durch eine Stärke, die nicht andere Menschen kaputt macht und mit Frieden. Ja? Das ist Gottes Art und Weise und genau das hat Jesus vorgelebt, als er auf der Erde war. Und dann gibt es hier diesen einen Vers, wo drauf steht, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Verzeiht mir, wenn ich da jetzt auch ein bisschen was reindeute. Gemeint ist damit, dass er diese Herrschaft trägt, ja, dass Jesus der Herrscher ist. Da ist ja noch nicht von Jesus die Rede, aber gemeint ist Jesus. Jesus ist der Herrscher. Aber wenn ich das jetzt mal nehme, dieses Bild, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, dann kommt da ein anderes Bild noch mit rein. Denn auf seiner Schulter hat Jesus auch das Kreuz getragen. Und die Art und Weise, wie Gottes Herrschaft in Funktion kommt, hier in unserer Welt, in unserem Herzen, ist das Kreuz. Wovon Paulus sagt, die dümmste Strategie, die ein Mensch sich jemals hätte ausdenken können. Aber durch sein Kreuz kommt die Herrschaft zum Tragen. Das ist Gottes Art, Befreiung in diese Welt zu bringen. Und es ist so paradox, es widerspricht jedem natürlichen Ansatz, den wir hätten, weil wir es anders anpacken würden. Ja? Aber Gott hat einen Traum. Und Gott weiß, wie er diesen Traum verwirklichen kann. Nämlich nur auf seine Art, nicht auf unsere Art, weil mit unserer Art haben wir es kaputt gemacht. Und deswegen zählt am Ende auch nur seine Art und die Frage, bin ich bereit, mich auf seine Art einzulassen? Wenn es darum geht, mit Gott ein Leben anzufangen, dann geht es nur auf seine Art, indem ich an das glaube, was Jesus für mich gemacht hat und nicht an das, was ich gemacht habe. Wenn ich dann die nächsten Schritte mit Gott mache, dann geht es immer noch die Frage, verlasse ich mich auf das, was Gott für mich gemacht hat oder zählt das, was ich gemacht habe? Wenn ich dann 30 Jahre als Christ unterwegs war, meinetwegen auch angestellt in der Gemeinde oder nicht, ist völlig wurscht, dann geht es immer noch um die Frage, und zwar immer wieder, verlasse ich mich auf das, was Gott für mich gemacht hat und auch in mir macht und auch durch mich, oder verlasse ich mich auf mich und das, was ich vielleicht hier oder da an Ergebnissen eingesammelt habe? Worauf verlasse ich mich? Wie erlebe ich in meinem Leben selber Veränderung? Indem ich die Dinge, die Gedanken Gottes nehme und versuche, sie in mich hineinzukneten und irgendwie mich selber zu verbiegen? Oder bin ich bereit, einfach loszulassen, was mich kaputt macht und mich auf seine Erlösung zu verlassen? Es ist ein Unterschied. Und ich möchte uns einladen, unsere frommen Techniken und Methoden loszulassen. Ich sage nicht grundsätzlich, dass Methoden falsch sind. Ja? Wir brauchen das zur Erklärung. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Aber was wir Christen manchmal machen, ist, dass wir Gott benutzen. Ja? Wenn wir wissen, wie man beten muss, dann versuchen wir, oder wie man auch richtig Lobpreis macht. Wie macht man richtig Lobpreis? Genau. Steht nicht in der Bibel. Es steht nur was über die Herzenshaltung in der Bibel. Das ist der Fokus. Auch über die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern sollen, ist die Bibel nicht so genau. Also im Neuen Testament findest du unterschiedliche Modelle, wie du Gottesdienst feiern kannst. Da sollen andere Christen mal gerne drüber streiten. Wenn man schlau ist, hält man sich da raus und denkt, ja, Gott ist da ein bisschen größer. Fakt ist, wir benutzen manchmal so Methoden, um Gott hinzukriegen, so wie wir ihn haben wollen und um Ergebnisse zu produzieren, die wir sehen wollen. Ja, ich gebe euch ein Beispiel noch aus meiner katholischen Zeit, 9 Jahre alt. Ich glaube, ich war 9. Ich hatte einen Rosenkranz. Ich glaube, Kommunion hatte ich schon gefeiert damals. Ich sage damit nicht, dass das richtig ist. Ja, also ich bete heute keinen Rosenkranz mehr. Und es lief ein Film. Meine Mutter war zur Chorprobe, es war Dienstag. Und meine Schwester war wieder irgendwo. Und mein Vater guckte einen Film, den ich auch gucken wollte. Aber nicht durfte, der hat mich ins Bett geschickt. Das fand ich ziemlich doof. Und dann habe ich gedacht, versuch es mal mit Rosenkranz beten. Vielleicht funktioniert es dann. Ja, und dann habe ich einmal eine ganze Runde Rosenkranz gebetet, ein bisschen schneller als sonst. Ich habe, witzigerweise habe ich damals öfters den Rosenkranz gebetet als 9- oder 10-Jähriger. Und habe dann gehofft, dass das jetzt funktionieren könnte. Bin dann nochmal so ganz zufällig ins Wohnzimmer gekommen, obwohl ich eigentlich schon im Bett liegen sollte, um nochmal anzutesten, ob sich jetzt nicht vielleicht die Luft verändert hat. War nix. Rosenkranz hat nicht geholfen. Das hat mich jetzt nicht in eine tiefe Glaubenskrise reingestürzt. Ich war einfach nur ein bisschen stinkig. Ich gebe dieses Beispiel nur deswegen, weil wir, egal ob wir einen Rosenkranz nehmen oder was Tiefpfingstliches, wir neigen dazu, religiöse Praktiken zu benutzen, um ein Ergebnis zu produzieren, was wir haben wollen. Und das ist nicht Gottes Art. Es gab einen Missionswissenschaftler, der hat mal gesagt, dass manche christlichen Ansätze, und der war viel in Afrika unterwegs, eher dem animistischen Ansatz gleichen, wo man ganz bestimmte Rituale benutzt, um die Geister zu besänftigen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen auch so unterwegs sind. Ja? Befreiung auf Gottes Art. Gott hat einen Traum und den will er verwirklicht sehen, aber auf seine Art. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns auf seine Art einzulassen, immer wieder, und uns innerlich davon zu trennen, dass wir versuchen, selber Dinge durchzudrücken oder aus irgendeinem anderen Ansatz heraus ja da zu pushen und Gott zu gebrauchen. Das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten lernen, immer wieder, und das ist ein lebenslanger Prozess, wir sollten lernen, uns auf seine Gedanken einzulassen, innerlich zu empfangen und dann gehorsam zu sein mit dem, was er uns gegeben hat. Das ist das Modell, was uns die Bibel liefert. Ja? Und daraus wächst dann auch Veränderung in unserem eigenen Leben, Befreiung von Sünde und das, was die Bibel Vollmacht nennt, wo wir auch anderen in einer Art und Weise dienen können, die wir aus uns selbst nicht ziehen können. Den dritten Punkt, den ich hier mit reinnehmen möchte, ist dieser Aspekt, dass Gott seine befreiende Herrschaft auch ausweitet. Und da lesen wir im Vers 6 vor allen Dingen: Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben und auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Und jetzt kommt hier mal wieder so eine unserer Neigungen mit ins Spiel. Wir haben eine Neigung zur Bestandswahrung. Ich weiß nicht, ob das auch typisch deutsch ist oder ob das auch andere Länder haben, aber wir sind oft schon damit zufrieden, wenn es so bleibt, wie es ist. Ja? Ich war Anfang November, war ich auf einem Männerwochenende, und als dann klar wurde, dass der Sprecher ein Pfingstler ist, wurde vorsichtshalber mal gefragt, was die Leute so für Vorstellungen haben und wovon sie träumen. Nein, es war nicht vorsichtshalber, ich fand das richtig gut. Aber dann gab es eine Person, die sagte dann, ja, meine Vorstellung für die nächsten Tage ist, dass alles so bleibt, wie es ist und nichts verändert wird. Man weiß bei Pfingstlern ja nie. Ne? Genau, meine Antwort darauf war sehr durchdacht. Ich habe gesagt, wir müssen mal ein Bier zusammen trinken, um der ganzen mal so ein bisschen den Druck zu nehmen. Nee, es war ein gutes Wochenende. Hat richtig Spaß gemacht, letzten Endes. Aber da kommt so ein bisschen die Neigung durch, oh, bitte keine Veränderung. Ja, wir sind schon froh, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und trotzdem erleben wir ja innerlich, dass wir irgendwelche Sehnsüchte haben, irgendwelche Wünsche. Ja, so eigentlich, ne, so, also wenn es ginge, würden wir manche Dinge gerne anders sehen. Und wir trauen uns, manchmal auch je älter wir werden, aber schon gar nicht mehr wirklich zu träumen. Ja, und uns das mal auch aus Gottes Perspektive anzugucken. Zwischenmenschlich gesehen ist es auch so, dass unsere Gesellschaft an vielem leidet. Ja, unter anderem an Gottvergessenheit und Egoismus und an vielen anderen Sachen. Und ich glaube, dass da durchaus Träume erlaubt sind, aber oft landen wir einfach nur im Gewohnten. Ne? Irgendwie das weitermachen, was wir bis jetzt gemacht haben. Und Gott ist da komplett anders. Gott ist da komplett anders. Und das wird hier in diesem Vers beschrieben, denn Gott hat eine tiefe Neigung zur Vermehrung. Das ist so eine Art, das ist bei ihm drin, steckt in seiner DNA drin, wenn er eine hat. Es gehört zu Gottes Wesen, ja. Er ist ein kreativer Gott, der die Welt geschaffen hat, der dafür gesorgt hat, dass die Welt so geschaffen hat, dass Dinge sich entwickeln können, dass Dinge wachsen können, dass Menschen sich vermehren können, dass, ja, all das. Und das ist eigentlich nur dann ein Vorgeschmack auf das, was er mit seinem Reich auch erzielen will. Die DNA seines Reiches, also so die, so ein Kerngedanke seines Reiches ist, dass es sich ausbreitet, ja, dass es klein anfängt, ein Kind ist uns geboren. Es fängt ganz klein an, wie mit einem Samenkorn. Aber es wächst und es wächst und es wächst. Ob nun explosiv oder nicht, ist da nicht die Frage. Aber da ist diese wachsende Idee mit drin. Und das steckt in diesem Vers hier. Ich lese es mal oben von der Übersetzung, die ist etwas anders. Das ist die revidierte Hoffnung für alle. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Noch ein Gedanke davor, einfach um es deutlich zu machen. Seine Herrschaft will er auf zwei Ebenen ausbauen. Einmal auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Für mich persönlich heißt es, dass er mehr Platz in mir haben will, in dir auch. Ja, ich rede jetzt mal von mir so als Beispiel. In meiner persönlichen Beziehung zu Gott geht es darum, dass sein Reich immer mehr Raum gewinnt, dass er immer mehr Platz in mir hat, dass er immer mehr mitsprechen kann, dass er mich beeinflussen kann, dass er mich prägen und mich verändern darf. Und dieser Prozess beginnt an dem Tag, wo ich ganz bewusst mein Ja für Gott gebe, für Jesus. Und so richtig, wie es ist, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Wir als Menschen kriegen das nicht hin, aber er macht das. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Aber dann beginnt mit uns ein Weg, wo er uns in sein Bild verwandelt. Ohne uns kaputt zu machen, sondern um uns vollkommen zu machen. Ja. Und das ist sein Ding. Und das ist ein anderes Bild dafür, dass sein Reich in uns wächst. Dass er seine Herrschaft in uns ausdehnen wird. Und das spiegelt sich dann wieder in unserem Denken, in unserem Verhalten, in unseren Gefühlen, ja, da, wo wir so oft mit Sünde zu tun haben. Mit dem, wo wir denken, passt nicht so richtig, ja, oder entspricht nicht Gottes Gedanken. Und auf der breiten Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene heißt es aber auch, dass Gott auf dem Plan hat, dass mehr und mehr Menschen von seinem Reich ergriffen werden, von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, von seiner Vergebung und Veränderung stattfindet, fortwährende Veränderung, wo Menschen einfach erneuert werden in sein Bild. Das ist Gottes Traum. Und er selbst wird dafür sorgen, dass das mehr und mehr sich ausbreitet. Wenn ich sage, dass er selbst dafür sorgen wird, dann heißt es aber nicht, dass er es alleine macht und ohne uns. Denn genauso wie Jesus Mensch werden musste, ist es nötig, dass die, die schon mit Gott gehen, in diesem Traum mitmachen. Ja? Denn Gott will es wieder tun. Gott will sein Reich ausbreiten. In deinem Leben, wenn du es willst. Gott wird es nicht machen, wenn du es nicht willst. Aber wenn du es willst, wird er es tun. Und er will es auch in unserer Gemeinde tun und durch unsere Gemeinde. Und an der Stelle finde ich einfach die Perspektive fürs nächste Jahr so cool, dass zum Beispiel die O-Church in Oberhausen im Februar neue Räumlichkeiten hat und sehr wahrscheinlich mit zwei Gottesdiensten startet. Das ist ein Ausdruck davon, dass Gott sein Reich ausbreitet, Stück für Stück für Stück. An der Stelle finde ich es stark, dass wir im Februar einfach anfangen mit Gottesdiensten an einem Sonntag. Ja, in Bottrop, habe ich nicht Bottrop gesagt? In Bottrop, ja. In Dorsten haben wir das schon. Dass wir in Bottrop mit zwei Gottesdiensten anfangen. Wir wollen ein Statement setzen und wir wollen letzten Endes nicht nur Gottesdienst feiern, wir wollen, dass Menschen durch unser Leben und durch unsere Gemeinschaft mit Gott in Kontakt kommen. Ja, warum? Weil Gott ein Gott ist, der sein Reich vermehren wird. Das steckt mittendrin in diesem ganzen Gedanken. Und ich möchte uns einladen, in diesem Traum zu leben. Und das ist letzten Endes die Einladung, die Gott selber ausspricht, in seinem Traum zu leben. Also nicht weltfremd, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden, aber dass wir seinen Traum verinnerlichen. Dass wir das sehen, was er sieht, selbst wenn es noch nicht so ist, wie es sein könnte oder wie Gott es sich vorstellt. Aber dass wir wirklich seinen Traum im Herzen haben und dass wir dann auch bereit sind, Schritte in diesem Traum zu gehen. Ja. Und dann ist Weihnachten am Ende nicht nur eine Geschichte, wo wir uns auf eine schöne Zeit freuen, sondern ist Weihnachten im christlichen Sinne verstanden eine Zeit, wo wir uns an unsere Hoffnung erinnern, wo wir uns an das erinnern, was Gott auf dem Herzen hat, was sein Herzschlag ist. Dass Menschen errettet werden, dass Menschen verändert werden, dass Dinge geknackt werden, die wir rein menschlich niemals geknackt kriegen. Ja, und dass da wirklich Gottes Reich sich ausbreiten kann in unserem Leben, in unserer Gemeinde, durch unsere Gemeinde, hier in dieser Region. Das ist das, wovon Gott träumt. Und ich wünsche mir so, dass wir diesen Traum immer mehr auch auf unserem Herzen haben und das sehen. Dass es nicht darum geht, irgendeinen Betrieb aufrechtzuerhalten, sondern diesen Traum verwirklicht zu sehen. Ja? Seid dabei. Und am 6. Januar werde ich weiter darüber predigen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir echt für deinen Traum. Ich möchte dich gleichzeitig bitten, dass du uns hilfst, unsere selbstgemachten Träume zu entdecken und uns wirklich dem hinzugeben, was du träumst. Weil dein Traum schon so viel Geschichte geschrieben hat und weil dein Traum eine hoffnungsvolle Zukunft hat. Dein Traum reicht in die Ewigkeit hinein. Und ich möchte dich bitten, Herr, lass dein Traum in unserer Gemeinde Wirklichkeit werden. Lass dein Traum in unserer Gemeinde Wirklichkeit werden. Danke, Herr, dass du uns mit reinnimmst in diesen Traum. Danke, dass du uns lieb hast. Amen.